Hallo.
Hier sind Tanja.
Und Matze.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Crime Up Your Life.
Mord und Totschlag. Tanja, zurück aus der gefährlichsten Stadt Deutschlands.
Berlin ist die gefährlichste Stadt Deutschlands?
Ja.
Oh, das wusste ich nicht. Ich dachte, das ist Frankfurt.
Nee, Frankfurt ist auf Platz 2. Welche Stadt denkst du denn ist auf Platz 3?
Hamburg?
Nee, Hannover. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht.
Das hätte ich auch nicht gedacht.
Na gut, aber Hannover ist ja noch ein bisschen kleiner.
Mhm.
Wenn man das denn wieder prozentual rechnet, ist es natürlich wieder...
Ja, stimmt. Aber hätte ich trotzdem nicht mitgerechnet.
Ja. Ja, aber ich glaube, du hattest ein verregnetes Wochenende.
Allerdings, ja. Aber dafür bin ich ja jetzt entschädigt worden mit wunderschönem Wetter hier in Hamburg.
Ja, ne?
Mhm.
Ja gut, dann wollen wir mal gleich anfangen mit dem ersten Fall. Es ist übrigens die letzte Folge dieser Staffel. Nächste Woche machen wir dann ja nochmal ein Aktenzeichen-Special. Dann ist die Staffel schon wieder rum.
Das geht immer so schnell.
Ja, dann bleiben wir auch heute mal im deutschen Raum und gehen in einer der sichersten Bundesländer, und zwar ist es Baden-Württemberg. Wusstest du das?
Das wusste ich nicht, aber das hätte ich auch getippt.
Ja. Dennoch passieren da auch Straftaten, so wie in meinem Fall, den ich jetzt erzählen möchte. Und zwar, es geht um den jetzt 40-jährigen Florian, der zum Tatzeitpunkt 27 Jahre alt war und die Tat geschah somit 2008. Florian wurde bereits in seiner Jugend von seiner Großmutter missbraucht, von Mitschülern geschnitten und gemobbt. Auch sein bisheriger Werdegang ist von ständigen Misserfolgen begleitet. Letztendlich entwickelte sich hieraus wohl auch eine schwere Persönlichkeitsstörung mit Borderline-Komponenten. Die Beziehung zu seiner Mutter war eine Inzestbeziehung mit regelmäßigem Sex. Er übernahm indirekt die Rolle seines verstorbenen Vaters. Und die Mutter äußerte auch später im Prozess, dass sie das inzestiöse Verhältnis als nicht dramatisch empfunden hat und es so einfach hingenommen hat.
Hast du uns schon verraten, in welcher Stadt das Ganze spielt?
Ja, also auf alle Fälle im Bundesland Baden-Württemberg in Groß-Erlach. Seine spätere Tat spiegelte eine Mischung aus Inzest, Gewalt, Habgier und eiskalten Sadismus wider. Auch wenn Florian nicht schwul war, was er später immer wieder betonte, pflegte er eine Beziehung für Geld zu dem 63-jährigen Jan. Regelmäßig trafen sich beide und Florian bekam für seine Dienste immer so um die 200 Euro. Für ihn ein relativ lukratives Einkommen. Florian weiß, dass Jan über eine höhere Summe an Geld verfügt und in seinen Gedanken träumt er davon schon seit längerem, für ihn, inzwischen lästigen Jan, zu beseitigen und das Geld zu rauben. Und das, was ich so krass an der ganzen Sache fand, er weihte seine Mutter in diesen Plan ein und sie hat ihn begleitet zu diesem mörderischen Treffen.
Ich verstehe, was du meinst, dass du das so krass findest. Auf der anderen Seite ist die Beziehung ja sowieso schon so gestört gewesen, dass es mich fast schon auf eine Art nicht wundert.
Ja, irgendwie ja, ne?
Ja.
Florian hat sich für seine Tat den 10. April 2008 ausgesucht. Der Tag, an dem Jan 64 Jahre alt werden sollte. Also sein Geburtstag. Florian und seine Mutter Gabriele, zum Tatzeitpunkt 49 Jahre alt, überraschten Jan. Er war natürlich hellauf erfreut über die Geburtstagsgäste. Der Plan war, dass Gabriele nach einer gewissen Zeit so ein Striptease startet, um Jan in Schwung zu bringen. Und dazu kam es dann aber nicht mehr, da alle etwas viel getrunken und auch ein paar Joints geraucht hatten. Und somit gingen gegen Mitternacht Jan ins Schlafzimmer und Florian und die Mutter nächtigten unten im Wohnzimmer. Und das Gericht unterstellte den späteren Tätern, dass sie aufgrund des Alkohols und der Drogen erst einmal ausschlafen wollten, um wieder bei Kräften zu sein.
Also, dass sie den Mord schon geplant hatten,
genau,
aber quasi dann verschoben aufgrund der Situation.
Genau. Am nächsten Morgen begrüßte Florian Jan im erregierten Zustand und forderte ihn auf, im Wohnzimmer vor seiner Mutter ihn oral zu befriedigen. Die Mutter nahm Platz auf einem Hocker und Florian setzte sich splitternackt in den Sessel, der vor einer Bar stand. Als sich nun Jan über ihn beugte, griff Florian zu einer Flasche und schmetterte ihm diese über den Kopf. Es blieb nicht bei einer Flasche, er griff eine weitere und noch eine und noch eine. Und Jan blutete bereits stark aus mehreren Platzwunden. Und da musst du dir ja vorstellen, die Mutter sitzt die ganze Zeit auf dem Hocker und beobachtet das, die ganze Situation. Und zu guter Letzt gab die Mutter Florian eine Dose CS-Gas und diese sprühte Florian dem blutenden Jan ins Gesicht mit der Aufforderung, ihm alles an Bargeld zu geben, was sich im Haus befand. Florian wusste von einer höheren Summe von ca. 90.000 Euro.
Weißt du, wie lange die sich zu dem Zeitpunkt kannten?
Mehrere Jahre.
Oh.
Und wenn du es gerade so ansprichst, so ein ähnlicher Fall, den gab es auch schon mal 2 Jahre vorher. Da hat Florian diesen Jan auch richtig krass zusammengeschlagen und ihm alles geklaut und weggelaufen. Nur er ist nach einem Tag wiedergekommen und hat ihm die Sachen zurückgegeben. Deswegen hat Jan keine Strafanzeige gestellt.
Oh.
Was Florian nicht wusste, Jan hatte die 90.000 Euro lediglich von einem Konto auf ein anderes Konto überwiesen. Mhm. Also somit war gar kein Geld im Haus.
Ja.
Daraufhin holte Florian ein scharfes Messer aus der Küche und schnitt ihm mehrmals über die Kehle. Dies aber nicht lebensbedrohlich, tief genug. Er fragte wieder nach dem Geld und da ja keins im Haus war, wurde Florian noch wütender und hemmungsloser. Zur gleichen Zeit durchsuchte die Mutter das Haus nach Bargeld, auch erfolglos. Nun nahm Florian die Schreckschusspistole, die Jan im Flur deponiert hatte, gegen Einbrecher und feuerte damit mehrmals. Hierbei platzte das linke Trommelfell von Jan. Voller Panik über seinen Hörverlust bat er um einen Krankenwagen, den allerdings Florian verweigerte. Als nächstes übergoss nun Florian den in völlig Panik leidenden Jan mit Reinigungsmitteln und versuchte diesen vergebens anzuzünden. Als nächstes nahm er einen Staubsauger und eine elektrische Heckenschere und legte die Gegenstände auf Jans Körper und goss nun Wasser drüber, mit der Hoffnung, dass somit Stromschläge erzeugt wurden. Auch das misslingt.
Mhm.
Heftig, oder?
Ja.
Voller Wut griff sich Florian einen Stuhl und zerschmetterte diesen am Kopf von Jan.
Er scheint auch in so einen totalen Blutrausch gekommen zu sein, weil es ja, das Geld hat er ja sowieso nicht bekommen.
Genau.
Und er war ja auch nicht in erster Linie da, um ihn zu töten. Aber mir scheint das, als hätte er komplett die Kontrolle über die Situation verloren.
Und über sich.
Ja, weil er nicht damit gerechnet hat, dass das Geld nicht vor Ort ist.
Genau. Und dann sieht Florian den Tresor, der mit einem Fingerprint zu öffnen ging. Er schleppte Jan an diesen Tresor, doch der Fingerprint versagte, da es zu viel Blut an der Hand war.
Mhm.
Und das macht jetzt echt den Anschein, dass Florian voll im Rausch war, wie du eben schon sagtest. Und nach weiteren Folterpraktiken lässt Florian vom röchelnden Jan ab und schleppt ihn mit seiner Mutter auf das Dachgeschoss, wo sie ihn einschließen und er später qualvoll verstarb.
Da ist er dann verblutet vermutlich, ne?
Ja, und an inneren Verletzungen.
Mhm.
Florian und die Mutter nehmen Wertgegenstände wie Handy und den Tresor mit nach Hause. Also der Tresor, muss ich jetzt sagen, ist nicht größer so als 50x50. Das ist so eine Würfelform gewesen.
Ja.
Und den wollte Florian dann später aufbrechen. Und da kläre ich an dieser Stelle auf, im Tresor befand sich eine kleine Summe Bargeld, ca. 150 Euro, und noch etwas Munition für die Waffe. Das war alles. In dem Haus gab es noch eine Untermieterin, die von dem Vorfall nichts bemerkte und sich natürlich wunderte, wo Jan abblieb, und dann hat sie nach 5 Tagen ihn als vermisst gemeldet.
Wobei mich das auch wundert, weil das ja alles recht laut gewesen sein muss. Ne?
Ja, aber sie war ja nicht da zu dem Zeitpunkt.
Ach so, die war nicht da, okay.
Genau. Und am 17. April wird bereits Florian festgenommen, eine Woche später auch die Mutter. Beide haben alles direkt gestanden.
Ich frage mich aber auch, was die sich dabei gedacht haben, weil es ist ja so offensichtlich, dass die Polizei sofort auf die beiden kommt. Man kann das ja ganz leicht nachweisen, dass das die letzten waren, die mit ihm zusammen waren, etc. Also
ja,
dass die Spuren hinweisen, ist ja klar.
Das war nachher auch die DNA, ne, die er ihn auch überführt hat. Und die Urteilsfindung finde ich in diesem Fall auch recht spannend. Hier stellt sich auch wieder die Frage, das hatte ich ja in meiner letzten Folge auch schon, Habgier oder kaltblütiger Räuberei oder psychisch gestört und vermindert tatfähig? Genauso die Mutter, die seelenruhig zusieht, was Florian da alles anstellt.
Mhm.
Aber letztendlich wurde Florian voll schuldfähig eingestuft, da die Tat schon seit Monaten geplant war, was er ja selber auch gesagt hat. Und somit war er nicht vermindert steuerungsfähig.
Mhm.
Er wurde zu einer lebenslangen Haft verurteilt. Somit kann er erst nach 18 bis 20 Jahren einen Haftprüfungsantrag stellen. Die Mutter wurde zu 15 Jahren Haft verurteilt. Und damit war sie richtig hochzufrieden, da sie wusste, dass sie dann halt vielleicht schon nach 10, 12 Jahren rauskommt, aufgrund von guter Führung. Ja, ich finde schon dieses Gespann schon richtig heftig
gewesen. Ja, das ist total verstörend, was du da erzählt hast, muss ich sagen. Insbesondere die Beziehung zwischen Mutter und Sohn finde ich heftig auf jeden Fall.
Ist, wenn man sich das so bildlich vorstellt, und man hat ja immer so Bilder im Kopf, finde ich das schon ganz schön krass, was da abgegangen ist. Ja, Tanja, im groben Umrissen mein Fall. Und dann kommen wir mal zu deinem Fall.
Ja, und auch bei meinem Fall bleiben wir in Deutschland. ausnahmsweise, muss man ja fast
sagen. Ja, bei dir ist es ja wirklich.
Ja, stimmt. Und was mir bei der Recherche gar nicht aufgefallen ist, aber jetzt, wo du mich mit Berlin darauf angesprochen hast, wir gehen nach Brandenburg.
Ja.
In die Uckermark, in den Ort Potzlow. Und der befindet sich 100 Kilometer nordöstlich von Berlin. Das müsst ihr euch vorstellen, das ist ein wirklich kleines Dorf. Also es gibt überschaubar viele Häuser, einen kleinen Supermarkt, eine freiwillige Feuerwehr. Jeder kennt jeden. Das ist so ein bisschen eine eingeschworene Gemeinschaft. Das Ganze wird in der Nacht vom 13.07.2002 auf die Probe gestellt. In dieser Nacht sind die Brüder Marcel zu dem Zeitpunkt 17 und Marco zu dem Zeitpunkt 23 gemeinsam mit ihrem Freund Sebastian, ebenfalls 17 zu dem Zeitpunkt, unterwegs und wollen saufen. Die wollen sich einfach richtig die Kante geben und haben sich entschieden, zu ihrem guten Freund Achim zu fahren, um da richtig zu trinken. Und das machen sie auch. Sie sind bei Achim und trinken den ganzen Abend hinweg, verschiedene Alkoholiker auch. Und dort sind auch unterschiedliche Personen anwesend. Das ist so ein Kommen und Gehen bei Achim. Und unter anderem kommt der Marinus Schöberl, 16, auch zu Achim. Und Marinus unterscheidet sich sehr stark von den drei anderen Jungs. Er ist leicht lernbehindert, hat platinblondes Haar und trägt so Hip-Hop-Klamotten, also zu dem Zeitpunkt Baggy-Pants, während Sebastian, Marcel und Marco Glatze und Springerstiefel tragen.
Oha, also so Skinheads.
Ja, und du hattest mir gerade privat eine Geschichte zum Thema Skinheads erzählt, also die hat tatsächlich auch ein bisschen Bezug dazu. Die drei waren Skinheads. Der Marcel, der wollte in erster Linie mal seinem großen Bruder Marco nacheifern, aber alle drei waren eben sehr gewaltbereit und haben sich an dem Abend eigentlich nur ein Opfer gesucht. Und Marinus war, muss man einfach so sagen, ein Zufallsopfer.
Und der war bestimmt noch nüchtern, weil er ja als letztes kam und die anderen hatten ja bestimmt schon ordentlich gebechert.
Ja, und Marinus gehörte auch nie so richtig dazu, eben weil er unter anderem lernbehindert war. Mhm. Er stotterte auch ein bisschen. Er trank keinen Alkohol und er setzte sich deshalb in vielerlei Hinsicht von denen ab. Als die drei richtig betrunken waren, wollten sie den Standort wechseln und haben den Marinus mitgenommen. Auf jeden Fall sind sie zu einem anderen Haus gegangen, von entfernten Bekannten wohl von ihnen. Dort haben sie mehrfach an die Tür geklopft, irgendwann gehämmert und das Ehepaar hat aber geschlafen schon. Daraufhin haben die Tür eingetreten und sind quasi in dieses Haus eingedrungen. Und jetzt würde man ja normalerweise denken, dass die Inhaber komplett Panik bekommen, versuchen die Polizei zu rufen oder versuchen sich zu wehren oder ähnliches. Nichts davon haben sie getan. Und ich habe ja gesagt, das ist ein ganz, ganz kleines Dorf und man kannte sich und die waren wohl auch bekannt.
Und da ist man natürlich auch so ein bisschen vertraut, ne?
Ja, und auch ein bisschen vorsichtig. Ich denke, dass sie auch ganz gut die Gewaltbereitschaft einschätzen konnten. Und
war das ein älteres Ehepaar?
Nee, Mitte 40. Das Ehepaar ist daraufhin auf ihre Terrasse gegangen und hat quasi den Jungs das Haus überlassen. Und die haben das jetzt ausgenutzt und haben weiter getrunken. Immer und immer mehr.
Aber da musst du dir mal vorstellen, da stehst du als Hausbesitzer draußen aus der Terrasse und dann nehmen so halbwegs irgendwelche Halbstarken deine Wohnung auseinander.
Ja.
Auch krass.
Ja, ich kann mir das nur so vorstellen, dass wirklich die bekannt waren und man einfach Angst vor denen hatte. Dieses Ehepaar ist auch nicht zur Polizei gegangen. Die haben auch nicht in dem Moment die Polizei gerufen. Die haben das einfach akzeptiert und sich nachher sogar noch kurz eingemischt, denn im Laufe der Nacht wurde es immer schlimmer. Die drei haben immer mehr getrunken und der Marinus eben nicht. Und das hat die irgendwann richtig wütend gemacht. Sie haben dann angefangen, ihm zu sagen, dass er aussieht wie ein Jude. Und immer wieder haben sie ihm das gesagt, er soll endlich zugeben, dass er ein Jude ist.
Ja, das spielt sich denn so hoch. Ne?
Ja. Mhm. Er hat das immer wieder verneint. Dann haben sie angefangen, ihn zu schlagen. Und zwar so lange, bis er richtig doll geblutet hat. Die Frau, die Hausbesitzerin, ist irgendwann zu Marinus gegangen und hat gesagt, gib es doch einfach zu, sag es einfach, dann haben wir alle Ruhe. Daraufhin, vermutlich weil Marinus auch das Gefühl hatte, dass das die Situation beruhigen könnte, hat er zugegeben, Jude zu sein.
Das war ein Fehler bestimmt.
Hast du genau recht. Später sagt auch einer der drei Täter im Verhör, dann ging es erst richtig los. Er hat ja, wie gesagt, kein Alkohol getrunken. Sie haben also angefangen, ihm mit Gewalt Alkohol einzuflößen, und zwar immer Bier und Schnaps abwechselnd, so lange, bis er sich mehrfach übergeben musste. Währenddessen haben sie ihn die ganze Zeit weiterhin geschlagen und am Ende mehrfach auf ihn uriniert. Vermutlich ging das Ganze über mehrere Stunden. Das muss man sich mal vorstellen, was der da erlitten hat und dass auch niemand in der Zeit die Polizei gerufen hat. Irgendwann haben sie sich dann entschieden, den Standort zu verlassen und sind zu einem alten Schweinestall am Rand des Dorfs gelaufen. Und ein Punkt später war natürlich, dass sie sehr, sehr betrunken gewesen sein sollen. Allerdings stellte sich heraus, dass, um zu diesem Schweinestall zu kommen, sie über einen sehr, sehr hohen Zaun klettern mussten. Und vor Gericht wurde eben gesagt, dass das nicht möglich ist, darüber zu klettern, ohne sich stark zu verletzen, wenn man eben immer noch stark betrunken ist.
Klar.
Und vermutlich konnten sie eben auch relativ viel Alkohol ab, weil sie oft getrunken haben. Sie waren also vermutlich noch bei relativ klarem Verstand, als sie all das gemacht haben. Sie sind also zu diesem Schweinestall und haben dann bei Marinus etwas durchgeführt, was der Marcel in dem Film American History X gesehen hatte.
Ich frage mich gerade, wie haben sie den Jungen denn darüber gekriegt, über den Zaun?
Das habe ich mich ehrlich gesagt auch gefragt. Ja. Da habe ich aber nichts zugefunden. Es gibt sowieso relativ wenig zu dem Fall. Ich komme auch gleich noch dazu, warum das so ist. Der Marcel hat den sogenannten Bordsteinkick bei Marinus angewandt.
Was er aus diesem Film halt kennt, ne?
Ja, genau. Mhm. Marinus musste sich vor der Futtertroge hinknien, seinen Mund öffnen und quasi auf die Futtertroge beißen.
Also auf so einen Balken.
Ja. Mhm. Und dann ist Marcel mit seinem Springerstiefel auf seinen Kopf gesprungen.
Krass, dass sich das so richtig reinzieht, ne?
Normalerweise führt das sofort zum Genickbruch. Bei Marinus war es so, und das kann mal passieren, wenn man ein bisschen zur Seite abrutscht, dass er noch geröchelt hat. Also er war nicht sofort tot. Bei ihm hat das nicht zu einem Genickbruch geführt. Daraufhin haben sie einen riesigen Stein genommen und zweimal so stark auf ihn eingeschlagen, dass er dann aufgehört hat zu röcheln. Und man geht davon aus, dass er dann tot war, und sie haben ihn dann in eine alte Jauchegrube geworfen. Die Gerichtsmediziner konnten nicht 100% feststellen, ob er nicht auch in der Jauchegrube noch eine Zeit lang gelebt hat.
Das wäre auch noch immer richtig heftig.
Ja. Ich finde sowieso, wenn man sich diesen Bordsteinkick vorstellt, ich finde das so grausam und so unfassbar, wie Menschen das machen können. Also das hat mich richtig, richtig berührt, als ich das gelesen habe.
Ja, in was, zu was die fähig sind, ne?
Ja.
Also
das Ganze war ja am 13.07.2002, und die nächsten 4 Monate passiert gar nichts. Marinus wird als vermisst gemeldet und keiner weiß angeblich, wo er ist.
Aber dieses Ehepaar hat das denn ausgesagt, dass die jetzt mit diesen Skinheads da noch als letztes zusammen waren?
Niemand hat sich bei der Polizei gemeldet.
Ja, aus Angst bestimmt.
Vermutlich aus Angst.
Mhm.
Alles, was ich jetzt im Folgenden sage, ich habe teilweise unterschiedliche Informationen dazu gefunden. Die Quellen sind sehr unterschiedliche journalistische Quellen. Von daher, wie es 100% war, kann ich gar nicht sagen. Aber es soll so gewesen sein, dass ganz, ganz viele Dorfbewohner, die 4 auch, an dem Abend gemeinsam gesehen hatten. Wir haben das Ehepaar, und niemand hatte bei der Polizei ausgesagt. Marcel hat immer mehr mit diesem Mord geprahlt bei Freunden und soll mehrere Freunde in die Jauchegrube geführt haben und ihnen die Knochen gezeigt haben. Er hat mehrfach dort dann quasi getanzt und immer wieder Scheiß Schädel geschrien. Hierzu habe ich jetzt unterschiedliche Angaben gelesen, aber was mir am seriösesten erschien, war, dass dadurch, dass das immer mehr die Runde gemacht hat im Dorf und er immer mehr damit geprahlt hat, kam diese Prahlerei irgendwann auch zu einer Bekannten von Marinus, und die hat sich einen Kumpel von sich geschnappt und die beiden sind zur Jauchegrube gefahren und haben da eben auch die Knochen gefunden und sind daraufhin dann zur Polizei gegangen. Das heißt, im Grunde hat ein ganzes Dorf geschwiegen, wenn du so möchtest.
Ja.
Fand ich sehr schockierend. Und
ja, man muss immer sehen, dass es die Angst auch ist, ne?
Vermutlich. Gehe ich auch von aus, dass die quasi vielleicht fast regieren in diesem Dorf. Man weiß es ja nicht. In jedem Fall, Sebastian, der ja am wenigsten beteiligt war an allem, hat zuerst 2 Jahre Jugendstrafe bekommen. Später in der Revision wurde das Ganze nochmal um 3 Jahre erhöht. Er ist aber nach der Untersuchungshaft direkt auf freiem Fuß gewesen. Marcel war zu dem Zeitpunkt ja 17 und hat 8,5 Jahre bekommen. Und Marco war zu dem Zeitpunkt 23, also über 18, und hat 15 Jahre bekommen.
Nach Erwachsenenrecht dann auch verurteilt.
Ja, es wurde aber auch etwas berücksichtigt, dass er unterdurchschnittlich intelligent ist und selber, wie auch Marinus, einen Sprachfehler hatte und deshalb gemobbt wurde in der Schule. Und viele fanden dieses Urteil ungerecht und hatten das Gefühl, dass alle drei nicht genug bestraft wurden. Ich persönlich muss auch sagen, dass ich das ein bisschen verstehen kann. Marco wurde 2010 entlassen. Und den neuesten Eintrag, den ich zu ihm gefunden habe, der ist von 2019, der auch nochmal beweist, dass er ganz sicher nicht resozialisiert wurde innerhalb des Gefängnisses. Denn er wurde von einem Syrer angezeigt wegen Beleidigung und Körperverletzung, den er offensichtlich auf der Straße angegriffen hatte. Und was ich ganz besonders tragisch fand, im Oktober 2003 wurde ja das Urteil verkündet. Und am Tag der Urteilsverkündung ist die Mutter von Marinus Schöberl an ihrem Krebsleiden verstorben.
Dann hat sie das Urteil auch noch nicht mal mehr erfahren, ne?
Doch.
Ja.
Das hat sie noch erfahren.
Ja, also wirklich, das sind ja eigentlich so zwei Fälle gewesen. Da ging es um Folteropfer, kann man eigentlich so sagen.
Ja, das sind sehr grausame Fälle gewesen, finde ich.
Ja. Ja, auch in Deutschland gibt es sehr, sehr grausame Fälle. Es ist nicht nur immer Amerika oder...
Ja, es ist manchmal ganz nah vor der Tür.
Ja, Tanja, dann sind wir nächste Woche nochmal da.
Mit einem Zeichen XY-Special.
Ja, mit einem Special. Ja, und dann freuen wir uns, wenn ihr wieder reinhört, wenn es heißt Crime Up Your Life.